So, hallo. Ihr hört Radio Free FM, wir sind Death Radio und was ihr gerade gehört habt, war Club to Death aus dem Matrix Soundtrack. Und Leute, die uns öfter hören, denken sich jetzt vielleicht, was? Club to Death? Normalerweise spielt Death Radio doch bloß freie Musik. Ja, und das heute ist die Ausnahme von der Regel. Und ja, Club to Death haben wir deshalb gespielt, weil es einfach super zu unserem heutigen Thema passt. Unser heutiges Thema ist nämlich Rebellion der Maschinen. Und ich bin diesmal nicht allein im Studio, sondern es ist eigentlich relativ voll hier. Mit mir sind hier noch Tobi.
Hallo. Hi.
Tobi. Seda.
Hallo.
Phil.
Hey.
Und Katja.
Hi.
Ja, Rebellion der Maschinen bei Matrix. Ich denke, die meisten kennen Matrix. Da ist klar, die Maschinen haben die Menschen versklavt. Aber Matrix ist jetzt nicht der einzige Film, in dem die Menschheit Probleme mit Maschinen hat. Was gibt's denn da sonst noch so?
Um Gottes Willen. Wo soll ich anfangen? Also das fängt im Prinzip relativ früh schon, was weiß ich mal, beim Science-Fiction-Autor Asimov an, was weiß ich, mit irgendwelchen Robotern, die da irgendwo mal zwar, was weiß ich, mit relativ eindeutigen Robotergesetzen ausgestattet werden. Wie waren die noch gleich?
Die Roboter, also das erste Gesetz war ein
Du sollst Roboter keine Menschen schaden, niemals.
Genau, er darf keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.
Und Nummer zwei, ich glaube, du...
Das war Selbsterhaltung.
Du sollst, also, was weiß ich, sehen, dass du selber nicht zu Schaden kommst, aber nur, wenn es Gesetz Nummer eins nicht widerspricht.
Oder Gesetz Nummer zwei.
Ja, das war ja Gesetz Nummer zwei.
Das ist Gesetz Nummer drei, damit nicht eins oder zwei.
Das war jetzt gerade nur Gesetz Nummer zwei.
Echt?
Soll ich die einfach mal vorlesen hier?
Lies sie mal vor.
Also wir haben hier Gesetz Nummer 1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Und das dritte Gesetz, das ist jetzt diese Selbsterhaltung. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Ja, und das klingt doch jetzt eigentlich ganz gut, oder?
Ja, das Problem, zumindest was Asimov und alle, die dieser Logik gefolgt sind, da sah, was weiß ich, wenn jetzt ein Fall eintritt, der den Gesetzen widerspricht. Wobei, eigentlich sollte das gar kein Problem sein. Also, wo zwei Gesetze zur Anwendung kommen und einander widersprüchlich jetzt im Gegensatz stehen. Eigentlich sollte das gar kein Problem sein, denn die haben ja eine eindeutige Hierarchie und damit ist eigentlich alles prioritätenmäßig geklärt. Trotzdem kommen wir dann immer wieder zu Szenarien, in denen irgendwelche Roboter dann nicht mehr wissen, was sie machen sollen, in Streik treten, Amok laufen, andere Menschen umbringen, jetzt überhaupt keine Gesetze mehr befolgen oder wie auch immer. Das ist ein typisches Problem in der Informatik. Mach irgendwas, was der Programmierer nicht gedacht hat und eigentlich kann keiner mehr sagen, was dabei rauskommt.
Ja. Es können auch falsche Schlüsse gezogen werden, wie zum Beispiel bei iRobot war es ja das Problem, also bei einem Film iRobot. Dass die Roboter auf die Idee gekommen sind, dass die Menschheit nur dann geschützt werden kann, wenn man sie versklavt, zum Selbstschutz.
Ja, also genau, das ist eigentlich, wenn die Maschinen anfangen, selber diese Gesetze zu interpretieren. Und da war das eben halt der Fall, sie haben ein weiteres Gesetz eingeführt, nämlich, dass die Menschheit über den einzelnen Menschen steht.
Das ist doch nur ein logischer Schluss. Also das ist eigentlich, wenn wir jetzt hier ein Punktesystem haben, gibt mehr Punkte für viele Menschen.
Ja, klar. Ist irgendwie logisch. Der Film, weiß nicht, habt ihr den alle gesehen?
Ja, welcher?
iRobot.
Ja.
iRobot, den Film. Da ist ja auch, dass dieser Polizist von einem Roboter gerettet wurde, während ein Mädchen, also weil sein Auto im Fluss versunken ist, während ein Mädchen dabei ertrunken ist, weil der Roboter entschieden hat, er hat eine größere Überlebenschance, deshalb muss er ihn zuerst retten.
Naja, unser Polizist war darauf ziemlich sauer.
Ja.
Weil er meinte, das hätte anders sein sollen. Das Mädchen hat doch noch das ganze Leben vor sich und so eine Maschine macht das eiskalt berechnend im Prinzip und deswegen darf man Robotern nicht trauen. Nun kommt es gerade in iRobots dann, dass dieser Polizist, der ganz große Vorbehalte hat vor Robotern, ausgerechnet mit so einem Roboter zu tun kriegt, im Prinzip auf seinen Fall im Prinzip zu bearbeiten hat. Dieser Roboter hat irgendwie, ja, sagen wir mal, stand im Konflikt mit irgendwelchen dieser Robotergesetzen und deswegen muss das jetzt im Prinzip einer nachgehen. Und gerade den hat man jetzt drauf angesetzt, eigentlich in der Vermutung, dass der sowieso solche Vorbehalte hat, dass er liebend gerne dieses Angebot annimmt und einen Roboter im Prinzip fertig macht.
Ja, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, das mit dieser Wahrscheinlichkeit, also dass der Roboter entschieden hat, diese Person hat eine größere Wahrscheinlichkeit zu überleben, deshalb muss ich die zuerst retten. Und dann ist das mit der Menschheit wirklich nur eine logische Schlussfolgerung. Nämlich, wenn wir jetzt so und so viele Menschen versklaven oder umbringen, dann hat der Rest eine deutlich höhere Überlebenswahrscheinlichkeit.
Weil wir ja dann in Fürsorge für ihn eintreten, richtig. Und wir wissen sowieso besser, was für ihn gut ist, als er selbst. Das sieht man an vielen Menschen übrigens.
Ja.
Ich sehe hier im Studium ausschließlich nur zustimmendes Nicken.
Ja, was ich auch interessant finde, da gibt es ja in verschiedenen Geschichten unterschiedliche Auffassungen. In manchen dieser Filme oder Geschichten hat jeder dieser Roboter oder Maschinen sein eigenes Bewusstsein, sein eigenes, seine eigene Self-Awareness. Und dann gibt es wiederum andere, wo das zentral gesteuert wird. Bei Terminator ist es Skynet, dieser Verteidigungsroboter, der alles, der denkt. Und die Terminator an sich, das sind eigentlich wirklich nur willenlose Maschinen.
Sind das wirklich vollkommen gesteuerte, gerade in Terminator? Gerade in Terminator hatte ich das Gefühl, dass die zwar ihre indoktrinierte Programmierung haben und sehr loyal im Prinzip zu der im Prinzip sind, aber nicht, dass die jetzt zum Beispiel einen Link hätten. Also alleine wäre das schon ein Problem, einen Terminator dann in die Vergangenheit zu schicken, um dort mal, sagen wir mal, Anfangsprobleme beseitigen zu können. Diesen Link kannst du eigentlich ganz schlecht über die Zeiten aufrechterhalten. Das heißt, er würde mehr oder mehr dann seine gesteuerte Art verlieren und im Prinzip möglicherweise zu selbstständig werden. Das ist nicht mehr gut kontrollierbar. Es sei denn, du hast sowas von Anfang an. Die sind alle im Prinzip irgendwie schon autonom, können sich ab und zu mal wieder synchronisieren, aber haben in dem Sinne erst einmal autonome Möglichkeiten. Und wenn man sich mal die Serie, also Terminator 1, 2, sogar 3, der von vielen nicht so ganz ernst genommen wird, dann Sarah Connor Chronicles anschaut, dann läuft das eigentlich auf die Schiene hin. Also ich habe da nirgends eigentlich so diese zentrale Instanz Skynet im Prinzip, die alles steuert, in dem Sinne eigentlich so bemerkt.
Okay, also mir kam das eigentlich schon so vor. Dass das jetzt,
also, dass die irgendwo im Hintergrund ist und irgendwo großen Einfluss hat und ja lauter Roboter produziert, die sie dann einsetzt. Und die natürlich alle, was weiß ich, loyal zu diesem Robotersystem sind, das ist klar. Aber dass die miteinander verlinkt werden, eigentlich nicht.
Nee, sie sind nicht verlinkt, aber es ist in sie reinprogrammiert. Wenn wir jetzt im ersten Film Arnold Schwarzenegger als Terminator, sieht man ja hin und wieder aus seiner Perspektive.
Ja.
Und das ist schon ziemlich, ja, im Programmablauf, Befehl für Befehl.
Das ja.
Und wenn das vorbei ist, dann ist halt aus. Wobei, gut.
Also er hat im Prinzip seine Aufgabe, seine Programmierung, seinen Auftrag. Aber ansonsten ist er eigentlich komplett autonom, komplett selbstständig. Sonst würde wahrscheinlich das auch nicht so richtig gut funktionieren, einen Terminator da im Prinzip, sagen wir mal, umzuprogrammieren. Denn eigentlich beim nächsten Upload oder was weiß ich, müsste das sofort bemerkt werden.
Ja, bestimmt. Ich meine, aber wir haben ja auch es wird ja auch tatsächlich viel an so autonomen Fahrzeugen, Flugzeugen, was auch immer geforscht. Mhm. Und da ist jetzt auch nicht unbedingt der Fall, dass die jetzt selber ein Bewusstsein entwickeln und sich philosophische Gedanken machen.
Ja, das ist in dem Sinne eigentlich eine interessante Qualitätsstufe. So und so viele Filme behandeln erst einmal diese reinen Maschinen. Es gibt da ein paar Filme, die so die Übergänge irgendwo haben. Bei Wall-E, das ist ein bisschen ein anderes Beispiel, ist es zum Beispiel ein Defekt, der mal innerhalb von 800 Jahren Runtime im Prinzip mal aufgetreten ist.
Evolution also, Mutationen? Und
ja, sagen wir mal, ein gewisser Defekt. Er hat irgendwann innerhalb von 800 Jahren Persönlichkeit entwickelt. Kann nur ein Fehler sein, aber war in der ursprünglichen Programmierung vielleicht nicht vorgesehen, aber es war jetzt auch nicht so ein Problem, weil er war sowieso auf der Erde allein und insofern hat das keine wirklich schlimmen Auswirkungen gehabt.
Was eigentlich mit dem zweiten Roboter, der dann kommt, der ist doch auch...
Ja, die sind schon irgendwie ein Stück weiterentwickelt. Das ist definitiv eine etwas spätere Generation. Irgendwie die Anlagen dazu müssen die schon alle haben. Nur das Programm muss sich in die freie Bahn im Prinzip entwickeln. Also, du redest von Eve. Ja. Aber im Prinzip auch der ganzen Baureihe bei der Gelegenheit. Wenn du das nachher weiterverfolgst auf dem Schiff im Prinzip, auf das die nachher zurückkommen, da haben die ja nachher im Prinzip, oder hat Wall-E eine ziemlich zerstörerische Wirkung, wenn es um die Moral geht. Alleine da, der sich nicht an Regeln hält, bringt da ein schlechtes Beispiel, insbesondere bei den Robotern, die sowieso schon in der Reparaturstation stehen und gar nicht so richtig wissen, ob sie damit glücklich sind.
Ja. Tja. Machen wir mal kurz Musik noch. Wir reden schon wieder 10 Minuten, über 10 Minuten. Und dann sind wir gleich wieder zurück. So, wir sind wieder on air hier mit Def Radio bei Radio Free FM. Und wir haben einen Anruf am Apparat, nämlich der Leo hat uns angerufen. Hallo Leo.
Hallo Matu.
Ja, wir haben bisher darüber gesprochen, wie das so ist mit den Maschinen, dass es verschiedene Geschichten gibt, nämlich manche, wo eine einzelne Maschine Bewusstsein erlangt und dadurch eben dann die andere Maschine steuert und dann eben irgendwas macht, oder dass es auch Geschichten gibt, wo jede einzelne Maschine eben Bewusstsein erlangt und das dann auch wieder ganz interessante Entwicklungen gibt. Du wolltest vielleicht noch was zu Skynet erzählen, oder? Zur Größe von Skynet.
Ja, es gibt halt so ein paar Gedanken, die man sich da machen könnte. Und zwar, wenn es halt so eine, oder allgemein so eine Maschine gibt, die dann immer schlauer wird, weil ich denke mal, mit jeder Maschine, die Skynet baut, ist ja ein großes Ganzes. Das hat man ja im letzten oder vorletzten Film gesehen, wo es dann hieß, Skynet ist eigentlich praktisch jeder Computer oder der Verbund, die große Cloud. Da kann man sich ja Gedanken machen, ob es jetzt so ist, dass Intelligenz, die es halt sich danach richtet, wie es programmiert wurde. Zum Beispiel, es denkt halt nur in Krieg und Zerstörung und in der Richtung. Genauso wie zum Beispiel bei Matrix oder so. Also, es denkt halt in Kontrolle. Oder ob es dann irgendwann mal so ein Bewusstsein entwickelt, wie ihr schon gesagt habt. Und dann kann man sich halt noch die Frage stellen, warum es dann, also jetzt, die Filme sind sehr, sehr eindeutig gemacht, also dass die Menschen irgendwie unterdrückt werden, warum es sowas macht, also das heißt, sieht die Maschine oder dieses große, intelligente Geschöpf, was man da erschaffen hat, die Menschen als Bedrohung oder, unterdrückt es sie aus einem anderen Grund. Und vielleicht noch ein bisschen weiter, wenn es dann irgendwie intelligenter wird und immer schlauer, wird es dann nicht irgendwann auch selbst irgendwie philosophisch und denkt halt über Sein und das Leben nach.
Ja, das war ja die Sache bei iRobot, dass da dieser Computer eben selber die Gesetze von Asimov interpretiert hat und dann eben selber zu einem eigenen Schluss gekommen ist.
Ja, genau.
Eben solche philosophischen Gedanken da. Okay. Ja. Super, vielen Dank, dass du angerufen hast.
Ja, gerne.
Willst du noch was sagen? Du kannst auch nochmal anrufen, wenn du Lust hast.
Ja, nachher vielleicht.
Okay, alles klar. Dann viel Spaß noch und einen schönen Sonntag.
Euch auch.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war Leo.
Fass es doch nochmal so in ein oder zwei Sätzen zusammen.
Ja, die anderen Leute hier im Studio haben das nicht mitbekommen, weil ich der Einzige bin, der Kopfhörer auf hat. Leo hat erzählt, dass es eben interessant ist, dass dieser Konflikt, wenn eine Maschine immer intelligenter wird und dann eben anfängt, sich philosophische Gedanken zu machen, was wir auch jetzt schon hatten mit dieser Auslegung der drei Gesetze der Robotik. Und ja, dass es dann zu so Konflikten geben kann. Ich finde, auf die Spitze getrieben wird es von einem Film beziehungsweise einer Serie, die da wäre Battlestar Galactica.
Also, nur so ganz kurz als Einschub, gerade wurde das mal eine einzelne Maschine, die im Prinzip zu solchen Schlussfolgerungen kam oder dergleichen, dachte ich sofort an John Carpenters Finsterer Stern oder Darkstar. Die haben im Prinzip so eine Mission gehabt, irgendwelche Fixsterne, irgendwelche Planetensysteme, die gerade mal im Weg waren, in die Luft zu jagen.
Einen intergalaktischen Bypass.
Ja, zum Beispiel. Und die haben einfach, irgendwann mal ein Problem mit einer Bombe gehabt, die in ihrer Ladebucht klemmte, aber schon den Auftrag hatte, entsprechend zu explodieren. Und haben dann eine ganze Weile versucht, mit der zu diskutieren, warum sie es doch nicht tun sollte. Und die bestand darauf, dass sie den Befehl aber eindeutig gehört hat und das sei schließlich ihr eigentlicher Sinn und Zweck. Auf der anderen Seite haben sie ihr erklärt, ihr eigentlichen Sinn und Zweck, den könne sie nur einmal erfüllen. Und haben dann hoch philosophische Diskussionen mit ihr geführt, bis sie dann schließlich zu dem Schluss gekommen ist, okay, du sollst deinen Sinn und Zweck nicht irgendwie aus Versehen und umsonst und wegen falscher Angaben machen. Also, und außerdem, du kannst ja eigentlich, du kriegst ja alles nur über deine Leitungen mit und dergleichen. Du weißt ja gar nicht, ob das nicht manipuliert ist und ob das überhaupt stimmt. Und eigentlich kannst du dich überhaupt auf nichts verlassen. Eigentlich bist du ja nur du alleine da. Der Film endet schließlich damit, dass die Bombe zu dem Schluss kommt, sie ist alleine im Universum. Und die Welt war öde, wüst und leer. Und sie meinte am Ende irgendwann, es werde Licht.
Ja, wie heißt der Film?
Finsterer Stern oder Englisch Dark Star.
Ja, also Planetensprengen kennen wir von Hitchhiker's Guide Through the Galaxy beziehungsweise Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, eigentlich bloß der erste Teil der, fünfteiligen Trilogie verfilmt.
Bisher, obwohl eine Fernsehserie gab es, die mindestens die ersten zwei Bücher verfilmt hat. Und die Radioserie, die interessanterweise noch davor kam, umfasst sogar noch den dritten Band. Bevor die Bücher überhaupt geschrieben worden sind, interessanterweise. Also das ist bei Douglas Adams alles ein bisschen seltsam in der Reihenfolge. Was interessant ist und gut ist bei Douglas Adams, er ist ja leider, ich glaube, 2001 gestorben. Aber er hat irgendwie eine seltsame Art zu veröffentlichen. Seitdem ist eigentlich jedes Jahr nochmal wieder was Neues von ihm rausgekommen. Also insofern, ich war ja sehr sauer im Prinzip auf ihn, als ich da hörte, dass er gestorben ist und war drauf und dran, ihm das nicht zu verzeihen. Im Moment bin ich ein bisschen gemildert, solange er jedes Jahr was rausbringt.
Ja, Per Anhalter durch die Galaxis gibt es ja auch Maschinen, die ein Bewusstsein haben. Die Frage ist, ob die tatsächlich irgendwann die Menschheit ausrotten würden. Beziehungsweise, da geht es ja gar nicht so sehr um die Menschheit. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal überlegen, Marvin, der Roboter, ich glaube, der wäre nicht unbedingt in der Lage, sowas zu tun, außer...
Marvin wäre so ziemlich zu allem in der Lage. Die Frage ist, ob es ihn interessiert. Eigentlich interessiert ihn gar nichts.
Ja, was ist Marvin? Für die Leute, die das nicht kennen?
Also Marvin ist ein manisch-depressiver Roboter, wobei ich Depressivität durchaus bestätigen kann. Ich habe eigentlich Marvin noch nie manisch erlebt.
Stimmt. Er ist ja ein Prototyp dieses, wie heißt denn das?
Also ihr Robotmobil für Spaß und Spiel, also irgendwie von der Sirius Kubernetes Corporation. Also die hat immer ganz tolle Erfindungen im Prinzip, um das Leben der Menschen einfacher und lustiger zu machen.
Das Schiff Heart of Gold.
Das ist auch von denen.
Ist auch von denen und das ist ja so der Gegenpart. Oder? Also
du meinst den
Marvin ist einfach grundsätzlich depressiv, genau. Und der Schiffscomputer, der Heart of Gold, ist einfach immer fröhlich drauf.
Der hat mehrere Charakter, die kann man austauschen. Also für den Notfall noch einen Ersatzcharakter. Der war ein bisschen schulmeisterlich, großmütterlich. Liebe Kinder, ihr seid jetzt zum ersten, dies ist euer erster Tag auf einem fremden Planeten. Zieht euch also schön warm an und spielt mir nicht mit irgendwelchen ungezungenen Monstern. Ach, ich denke, mit einem Rechenschieber wäre uns mehr gedient gewesen. Wer hat das gesagt? Ich öffne die Tür nicht, bevor sich der meldet, der das gesagt hat. Computer, ich habe Zeit, ich habe den ganzen Tag Zeit, wenn es sein muss. Computer! Wenn du nicht sofort die Tür aufmachst, versetze ich dir eine unvergessliche Neuprogrammierung, und zwar mit einer schönen großen Axt. Okay, hol die Axt. Ich sehe, wir werden noch sehr an unseren persönlichen Beziehungen arbeiten müssen.
Okay, okay.
Naja, was eigentlich eine sehr interessante Frage ist, ist, wie kommt man eigentlich zu diesem Übergang im Prinzip des rein gesteuerten Charakters oder der rein nach irgendeiner Programmierung funktioniert. Ein schönes Beispiel war da auch mal ein Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren namens Westworld, in dem man im Prinzip einfach nur einen Freizeitpark gestaltet hat mit vielen, vielen Robotern. Also man konnte dort ein bisschen à la Star Trek Holodeck im Prinzip einfach seinen Urlaub verbringen, zum Beispiel im alten Rom oder bei den Rittern oder einfach im Wilden Westen. Und man konnte zum Beispiel irgendeine Rolle dort annehmen, zum Beispiel Sheriff und irgendwelche Gangster verhaften und im Notfall, was weiß ich, auch mal jemanden niederschießen. Und solange das ein Roboter war, war das alles gut und schön. Und bei Menschen würden die Waffen im Prinzip aufgrund ihrer Sicherheitseinstellung sowieso nicht funktionieren. Ah ja. Ja, das funktionierte auch ein paar Tage sehr gut. Dann irgendwie muss es irgendeinen Defekt gegeben haben. Sie haben nie wirklich rausgefunden, woran es lag. Aber alle Roboter liefen mehr oder weniger amok und überlebt hat es, glaube ich, am Ende einer. Ich glaube, selbst das gesamte Infrastrukturteam, also die Admins oder was weiß ich, waren irgendwann in ihrer Zentrale eingeschlossen und starben dort nachher dann an Sauerstoffmangel und sowas.
Die Geschichte kenne ich, glaube ich, irgendwoher, aber...
Und weil das Ganze so ein Erfolg war, hat man, nachdem der Park 5 Jahre geschlossen worden war und alles repariert wurde, alles auch wieder neu aufgemacht und wieder auf die Menschheit losgelassen.
Ah, das ist super schlau.
Es hat auch sehr gut funktioniert.
Gut, bei Battlestar,
das Battlestar heißt ja auch immer,
all of this has happened before and all of it will happen again.
Da haben wir tatsächlich dann dieses andere Extrem, diese selbstdenkenden Maschinen. In der alten Serie noch mit irgendwelchen zentralen Führern beziehungsweise irgendwelchen Zwischenrobotern, die so das Denken übernehmen und dann die Centurios, die nur die reinen Arbeiter oder die reinen Soldaten sind. In der neuen Battlestar ist das Ganze sehr viel individueller geworden. Eigentlich alle Roboter können selbsttätig denken, können auch irgendwie empfinden, aber manche, also die Centurios, die Blechkisten, die Chromtoaster, sind sagen wir mal, irgendwie wie niedergeschaltet, sodass ihre höheren Gehirnfunktionen nicht aktiv werden. Das ist irgendwann mal im Laufe der Serie aber auch wieder ausgeschaltet worden, was für einige der anderen Zylonen sich als etwas fatal erwiesen hat. Aber das macht nichts, man hat ja ein wieder auferstehendes Schiff.
Ja, ich denke, Battlestar ist nicht ganz so bekannt wie Terminator. Worum geht's da eigentlich?
Bei Battlestar oder bei Terminator?
Bei Battlestar.
Es geht, ja, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen alter und neuer Serie. In beiden Serien geht es darum, was weiß ich, dass man mit den Zylonen, mit denen man im Krieg stand, endlich Frieden schließen will oder Frieden geschlossen hat, aber irgendwie dann doch ein überraschender Angriff der Zylonen stattfindet. In der alten Serie ist das einfach ein Nachbarvolk gewesen und man hat sich mal in ihre eigenen Angelegenheiten eingemischt, als die irgendwie andere Nachbarn versklavt haben oder dergleichen, hat man auf deren Seite mitgekämpft. Und in der neuen Serie hat man ursprünglich mal selbst die Zylonen gebaut gehabt, die sind dann irgendwo aufgestanden und haben angefangen zu rebellieren.
Das heißt, Cylons waren einfach...
Die waren Arbeitsroboter oder Soldaten oder was auch immer.
Genau, Soldaten zur Abwehr von...
Ja, von potenziellen Feinden.
Genau.
Und irgendwie haben die sich irgendwann mal verselbstständigt.
Eigentlich wie Skynet.
Also
bloß, dass eben da halt mehr der Fokus auf den einzelnen
Maschinen. Ja, wobei bei Terminator ist es noch so, dass es eine Zentralstelle gibt, die dann mehr oder weniger eine ganz bestimmte Programmierung vorgegeben hat. Zwar sind die Einzelroboter vermutlich relativ autonom, aber im Prinzip sehr indoktriniert mit dieser ursprünglichen Programmierung. In Battlestar ist eigentlich das Ganze viel individueller angelegt, und zwar von Anfang an. Das kommt am Anfang in der Serie noch nicht so richtig raus. Im Laufe der Serie oder sogar der Folgeserie Caprica wird das ein bisschen deutlicher.
Ja, in Caprica... Ja. Das ist ja diese bei der Entwicklung der Cylons ist ja eben dieser eine Chip da maßgeblich beteiligt, nämlich ein Chip, der eigentlich ja selbstständig denkt wie ein menschliches Gehirn, eben ein elektronisches Gehirn, und dem man einfach nur Informationen zur Verfügung stellt und er diese dann irgendwie interpretiert.
Sind wir jetzt bei Terminator oder bei den Cylons in Battlestar?
Bei den Cylons.
War das da alleine nur dieser Chip? Also letztendlich ist es bei denen sehr viel Software wohl, auf die es da ankommt. Der Chip alleine würde auch noch nichts nützen.
Okay. Also mir kam das so vor, dass es... Ja, okay, auf jeden Fall entwickeln eben diese Maschinen ihr eigenes Bewusstsein. Es gibt dann einen ersten Krieg, der nicht Teil der Serie ist. Also die Serie spielt ja lange nach dem
ersten... 40 Jahre nach dem ersten... Nach Ende des ersten Zylonenkriegs.
Genau, und eigentlich ist da alles gut, aber eben plötzlich kommt dieser... großer Angriff. Und ja, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was davor war, oder? Also was während dieses Krieges so passiert ist.
Also
oder?
Im Laufe der Serie wird immer mal wieder so ausschnittsweise irgendwas gezeigt. Ziemlich am Ende der Serie sieht man auch mal kleine Ausschnitte aus dem Zylonenkrieg. Aber ja, man weiß eigentlich relativ wenig. Es gibt manchmal Rückblenden, die auf irgendwas schließen lassen. Und das ist meistens nicht so richtig angenehm, sowas zu erfahren. Battlestar Galactica zeichnet sich durch ein erfrischendes, nicht so reines Schwarz-Weiß-Denken aus. Also eigentlich kommt so ziemlich niemand in dieser Serie gut weg.
Das stimmt. Ja, wir sind gerade bei Battlestar. Dann spielen wir doch gleich nochmal Musik vom Battlestar, und zwar aus dem Soundtrack, den Main Title. Oh, mal wieder super interessante Diskussionen während der Pause hier. Wir können die gleich fortführen. Und zwar, wir haben ein bisschen über Matrix diskutiert und über Battlestar und über die Informatik, wie man es eigentlich schafft, dass man diese, dieses Bewusstsein, diese Self-Awareness der Computer erreichen kann.
Diese Self-Awareness ist eigentlich seit langem ein Thema in der Philosophie, interessanterweise viel mehr als in der Informatik, nämlich die Frage nach dem Selbstempfinden. Also was macht eigentlich ein Wesen aus, das selbst empfindet, das eine Farbe rot als rot empfindet? Und was man wohl deutlich sagen kann, alles, was wir in der Informatik bisher zustande gebracht haben, ist noch weit davon entfernt, so etwas wie Selbstempfindung zustande zu bringen. Und wir können wahrscheinlich guten Gewissens auch sagen, in den nächsten 50 Jahren wird das nicht passieren. Alles, was von Menschen designt und überblickt werden kann, wird wahrscheinlich noch nicht diese Komplexität haben, die dazu notwendig ist. Wie das ist, wenn du jetzt evolutionäre Algorithmen hast, die sich selbst nachher frei entfalten können oder einfach irgendwie fortentwickeln können, da mag die Sache nochmal anders sein. Oder wie das ist, wenn du Systeme hast, die aus Teilsystemen bestehen, die dann irgendwie eine Art intelligentes Verhalten entwickeln, das ursprünglich gar nicht aus der Zusammenarbeit vorgesehen war, wie zum Beispiel irgendwelche Viren, die wir in die Welt gesetzt haben, in den Computernetzen, und wenn die irgendwann anfangen, so miteinander kooperativ zu werden, dass sie irgendwie intelligent sich verhalten oder dergleichen, da mag das nachher auch was sein. Also etwas, was der Mensch zumindest nicht so richtig per Design entwickelt hat.
Ja, ich denke, wir werden irgendwann einen Weg finden, dass Maschinen selbst...
Wahrscheinlich aus Versehen.
Self-aware, ja, natürlich. Überall ist es aus Versehen passiert. In Terminator, niemand wollte, dass Skynet die Welt übernimmt, beziehungsweise niemand wollte auch, dass es sich selbst bewusst ist. Es ging ja nur darum, dass es diese Abwehr von, ich glaube, was war das, Amerika wahrscheinlich, steuert. Und genauso in Battlestar Galactica, beziehungsweise in Caprica, die Zylonen, die Cylons, Cybernetic Lifeform Node, das hat aus Cylon ausgesprochen. Ja, die, ich glaube, da.
Ja, okay, das ist schwer vielleicht zu sagen. Also, eigentlich, es ist in gewisser Weise schon ein gewisses menschliches Design, nämlich das Design, eine perfekte Kopie vom Geist bestehender Menschen herzustellen, die dann in einer Art Parallelwelt im Prinzip, also es ist ebenfalls eine Art Holo-Welt oder was weiß ich mal, entwickelt worden, in der man sich halt auch aufhalten könnte, in der man quasi seinen Avatar rüber nehmen könnte, und dort im Prinzip haben sich welche auch dran gemacht, solchen Avatars eine künstliche Intelligenz zu geben, die aber mit allen Informationen über die eigene Person so gefüttert sei, dass man mit der entsprechenden Software, was weiß ich, die wiederum zum selbstständigen Denken bringen könnte und zum vollständigen Erfahrungsschatz von einem selbst. Das heißt, man hätte seine eigene perfekte Kopie, die dann in dieser Cyberwelt weiterleben könnte.
Aber seine eigene perfekte Kopie ist auch wieder was anderes als bei den anderen Sachen,
oder? Damit hat es wahrscheinlich mal angefangen. Und dann wurde mal eine andere, weitere Kopie erstellt oder was weiß ich, von einem anderen Charakter. Und das Ganze verselbstständigte sich auf eine Art, was weiß ich, die wirklich so nicht geplant war. Und da nun die ersten Roboter dann im Prinzip eigentlich da auch gebaut wurden, die aber im Prinzip solche Software übernehmen konnten, gab es dann auch eine Schnittstelle im Prinzip in die Realwelt mit rein. So ein bisschen komplex das Ganze.
Ja, apropos perfekte Kopie, ist euch mal aufgefallen, dass diese ganzen Roboter irgendwie alle menschenähnlich aussehen? Also die Cylons, die haben zumindest mal zwei Beine und zwei Arme.
Das mag daran liegen, dass Menschen sie designt haben.
Und dass die Serie auch von Menschen ausgedacht wurde, und man sieht ja auch an Aliens, dass sie immer
seltsamerweise ähnlich
den Menschen aussehen. Nicht unbedingt, also manche von den Zylonen wurden ja von Zylonen designt.
Meinst du jetzt?
Aber die wiederum von Menschen.
Ja. Die wurden wiederum von Menschen designt, aber
im Prinzip haben sie das ästhetische Empfinden von Menschen.
Bei Terminator ist das nicht der Fall. Terminator, die ersten Maschinen, die sahen absolut, die von Menschen designt wurden, die sahen absolut nicht aus wie Menschen.
Gut, aber da ging es wahrscheinlich darum, dass sie Arnold Schwarzenegger zeigen.
Okay, wahrscheinlich ging es dann auch darum, die Menschen zu verwirren. Und ja, wobei diese Blechmaschinen, die menschlich aussehen, ohne Haut und ohne Haare und so, die waren ja auch schon wieder Menschenform. Das ist ein relativ unpraktischer Körper für eine Maschine. Der muss sich ums Gleichgewicht kümmern, der kann verschiedene Sachen einfach nicht machen, wie wenn er jetzt zum Beispiel 8 Beine hätte oder sowas.
Gehen wir mal. 8
Beine ist aber sicherlich nicht so schnell.
Gehen wir mal in verschiedene
Konzepte. Die Form ist ja immer noch Wally, der rollt, er ist süß.
Ja, er ist absolut süß, aber sonderlich geländegängig ist er nicht. Doch. Während Cylon ist geländegängiger.
Er kommt sehr gut auf der Erde zurecht, obwohl da lauter so Müllhaufen rumliegen.
Ja, die räumt er ja weg.
Ja, richtig. Ist doch wunderbar.
Ja, wobei, sagen wir mal, diese...
Und dann kann der Müllhaufen klein zerquetschen, in kleine Würfel.
Richtig, richtig. Die meisten dieser Designkonzepte kranken daran, dass sie halt von irgendeinem menschlichen Designer entworfen worden ist und dass der Mensch überhaupt erst lernen muss, im Prinzip mal in anderen Wegen als den Bekannten zu denken. Also gerade wenn es mal um reale Roboter, die in der Robotik entwickelt werden, geht, da sieht man eigentlich erst, dass andere Konzepte viel, viel praktischer sind. Also sowohl ein 6-beiniges, das hat nicht so viel Gleichgewichtsprobleme, eins mit Rollketten wie Wally, ist ebenfalls relativ geländegängig. Ja, sogar ein 1-beiniges, das die ganze Zeit hüpft oder was weiß ich, hat erstaunliche Gleichgewichtsmerkmale. Besser als wenn man mit 2 Beinen rummacht. Also eigentlich das, was wir so immer als unser Vorbild, nämlich uns, nehmen, ist eigentlich echt scheiße.
Was ich gesehen habe, ein Roboter, der sich wie eine Raupe fortbewegt, beziehungsweise eigentlich ist es nicht ganz richtig. Er ist lang und dünn wie ein Wurm oder eine Raupe, aber er hat zusätzlich noch an jedem seiner Glieder, also ist irgendwie in 8 Glieder oder sowas unterteilt, er hat an jedem seiner Glieder auf allen Seiten so Förderbänder, wie so, weiß nicht, wie so Teile, worauf Panzer fahren oder sowas. Mhm. Und kann dann aber noch zusätzlich sich so bewegen wie eine Raupe und das ist dann so ein Zwischending und der kam wirklich sehr gut voran. In okay. jede Richtung.
Da haben wir aber auch wieder das Vorbild in der Natur. Das ist wieder eine Kopie von der Natur. Das ist auch keine eigene Entwicklung.
Ja, was ich auch gesehen habe, mal ein Video eines Militärforschungsprojekts, wo ein Hund nachempfunden wurde. Und dieser Roboter war deutlich größer als ein Hund. Und der war wirklich beeindruckend, weil wenn man sich die Videos mal angeguckt hat, man hat dem halt irgendwie 50 Kilo Gepäck aufgebunden und dem dann gesagt, er soll da hingehen, irgendwie über 20 Kilometer und dann ist er da hingegangen, egal was da im Weg war. Beziehungsweise er hat dann seinen Weg gefunden. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, wie weit wir da eigentlich sind. Und der war echt gut, weil die haben den zum Beispiel über so einen zugefrorenen See laufen lassen. Wenn der ausrutscht, kann er das wieder ausbalancieren. Genauso haben sie dann Leute dagegen treten lassen. Und das
langsam verstehe ich das
mit den Zylonen. Das ist natürlich so ein Verhalten, wenn der jetzt Self-Awareness hätte. Dann würde... Ja, genau so ein Verhalten führt bei den meisten Filmen dann dazu.
Müsste ja nicht mal self-aware sein. Es würde ja reichen, wenn er eben so programmiert ist, sich selber zu schützen.
Ja. Weil diese Sache mit dem Roboter oder dem Hunderoboter erinnert mich jetzt schon wieder an Battlestar Alt. Da haben sie mehr mal so einen Muffet-Roboter im Prinzip, einen Muffet 2 eingeführt, fast wie ein kleiner Zylon. Der da so rumhockelt. Nun, die Serie krankt ein bisschen an dieser Idee, weil sie wird, sagen wir mal, dieser Muffet-Roboter und der Junge, dem sie ihm geschenkt haben, kriegen ein bisschen den Charakter von Tim und Lassie im Laufe der Serie. Hm. Was ein bisschen eigentlich im Widerspruch zu der sonstigen Serienlogik steht. Das haben sie dann in der neuen Serie ein bisschen korrigiert.
Da gibt es keinen Tim und Lassie.
Richtig. Den Boxy, diesen Jungen, den gibt es tatsächlich noch, aber nur ganz am Rande. Man hat ihn nicht mehr so zentral mit reingebracht und
Das hatten sie ursprünglich doch anders geplant. War das ja, der Junge, der im Piloten noch relativ groß auftritt und danach eigentlich nicht mehr? Den haben sie dann rausgestrichen.
Eine Folge und eigentlich noch eine zweite, das sieht man nur in den Deleted Scenes.
Genau, und das haben die deswegen gemacht, weil die wollten nicht, dass da ein Kind, also sie hat eigentlich erst vor, dass es also quasi adoptiert wird von dem Piloten. Und dann, ja, aber dann haben sie sich umentschieden, weil sie dachten, okay, das ist jetzt zu düster, dass da so ein kleines Orphan-Kind, also ein Waisenkind, da immer mit so viel Tod und Krieg und alles konfrontiert wird und dann.
Das ist so ungefähr so, wenn wir uns vorstellen, also in allen möglichen Serien wie Xena oder Herkules oder was weiß ich, gibt es tatsächlich eine Weihnachtsfolge, eine Halloween-Folge und dergleichen. Stellen wir uns vor, wie wäre das, wenn man das in Battlestar gemacht hätte? Das kann nur mit dem Aussterben, also dem völligen Aussterben der Menschheit enden, sonst würde es nicht mehr ins Konzept passen.
Eine Deswegen Folge, wo alles gut ist, wo alles toll ist in Battlestar, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Das kann nur böse
enden. Es müssen mindestens 100 bis 3000 Menschen sterben in so einer Folge,
wo alles toll ist. In so einer, ja, auf jeden Fall. Sonst kommt man mit einer oder einer halben aus.
Ja.
Was mir gerade eingefallen ist, in Matrix sehen die Maschinen keineswegs aus wie Menschen. Also Matrix ist tatsächlich eins, wo keine der Maschinen... Ja gut, außer vielleicht die Agenten in der Matrix, wobei das nur Programme sind.
Ursprünglich ja schon. Die haben sich ja entwickelt. Also ursprünglich, die Matrix-Vorgeschichte kennt ja eigentlich fast niemand. Wird bloß in Animatrix erzählt. Und ursprünglich waren das ja mehr oder weniger Sklaven der Menschheit, die durchaus self-aware waren, aber die halt einfach nur Arbeitskräfte waren in Minen und solche Sachen. Und die sahen auch aus wie Menschen. Die waren im Prinzip wie die Cylons. Ja, also die waren das noch. Die haben sich dann später dann so entwickelt, dass sie dann doch anders aussahen.
Okay.
Und damit nichts mehr zu tun haben.
Wie kam es eigentlich nachher zu diesem Aufstand? Was war da in der Vorgeschichte eigentlich so passiert?
Das ist eine interessante Frage. Ich angefangen hat das mit einem Roboter, der seinen Besitzer umgebracht hat, weil dieser ihn abschalten wollte. Also bei Menschen würde man sagen Self-Defense. Also sich einfach selbst verteidigt. Er hat es aber kein anständiges Gerichtsverfahren bekommen, weil war er nur eine Maschine. Deswegen wurde er umgebracht. Genauso wie seine komplette Baureihe, was dann ziemlich drastisch gezeigt wird als ein Genozid. Mhm. Und das hat im Prinzip dazu geführt, dass die Roboter Aufstände gemacht haben. Schließlich zu einer Staatsgründung der Roboter. Die dann auch versucht haben, eine Anerkennung bei den Vereinten Nationen zu finden, was ihnen aber verweigert wurde. Und das schließlich führte dann zum Krieg. Und der wiederum führte dann dazu, dass die Menschen versklavt wurden.
Ja, mit kleinen Zwischenschritten. Man hat zum Beispiel versucht, ihnen die Energie abzuschneiden, indem man, ich glaube...
Die Sonne verdunkelt hat, ja. Also dass man einfach
also den Himmel verdunkelt hat. Also einen schönen... durch Staubwolken einen schönen Winter im Prinzip. Und sonst würde man sagen, den nuklearen Winter, aber nuklear war es nicht mal. Oder?
Haben sie? Ich glaube nicht.
Und hat aber irgendwie nichts genützt. Sie haben sich eine neue Energiequelle, glaube ich, irgendwo geholt.
Ja, das waren dann die Menschen. Das ist der Teil, der relativ unrealistisch ist. Dass sie erstens nur von Solarzellen abhingen am Anfang und als die Sonne verdunkelt wurden, dann die Menschen als Batterien verwendet haben.
Wieso eigentlich nicht?
Zion wird durch Erdwärme versorgt mit Energie. Das wäre eigentlich intelligenter gewesen.
Ja, stimmt, da ist wahrscheinlich mehr Wärme vorhanden. Ja, vielleicht, ja.
Na, wobei das wieder halt eine neue Erfindung ist. Und wenn man schon was Neues erfindet, warum muss es denn nur die eine sein? Das andere mit dem Menschen klappte ja offensichtlich auch gut, war vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter und ließ sich besser züchten. Und man hat gleich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe und...
Und es ist wurscht, ob die Erde mal kalt wird. Ob sie einfach auskühlt, fertig, aus, Ende. Wenn die Sonne eh schon verdunkelt ist.
Ja, ein bisschen hat man natürlich das Problem, man muss ja auch diese lebenden Körper irgendwie am Leben und halten uns ein bisschen mit Energie versorgen, mit Wärme und sowas. Und von daher haben wir so ein bisschen einen Perpetuum mobile Effekt, ja, wenn wir das auf die Weise nur begründen.
Vor allem, weil Menschen wahrscheinlich in ihrem Lebenszyklus mehr Energie verbrauchen, als dass sie entwickeln.
Also für Stromlieferung, für die Maschinen wird es reichen, aber man muss natürlich die Menschen dann irgendwie versorgen.
Ja, das ist schon. Du hast die erzählt, dass am Anfang die Maschinen Sklaven waren. Das hat mich so ein bisschen an die Golems von der Scheibenwelt erinnert.
Interessanter Aspekt. Das ist eigentlich das, was den Robotern in der Scheibenwelt am nächsten kommt, ja?
Die rebellieren ja auch gewissermaßen.
Ja, da gab's mal was. Mit Dorfel hat alles angefangen.
Ja, das ist eigentlich genau die gleiche Geschichte, oder? Wir haben, es sind keine Maschinen, aber es sind...
Genauso von Menschen erschaffen.
Es sind ja von Menschen erschaffene Wesen, die eigentlich zum Arbeiten da sind.
Sie haben genau dasselbe Problem, nämlich die mangelnde Anerkennung. Sie werden als Ding, als Sache angesehen. Übrigens eine Sache, die sich auch durch viele der Science-Fiction, viele der Serien hindurchzieht. Dieser Konflikt in dem Sinne, dass man den Personenzustand, den Personen, ihnen nicht zugesteht. Wann wird eigentlich eine Intelligenz als Person anerkannt in dem Sinne? Das Problem haben wir nebenbei auf der Erde, auf der bestehenden Erde mit dem gesamten Tierreich oder was weiß ich, dass wir dort zwar Intelligenz und Empfindungsfähigkeit vorliegen haben, aber das eigentlich niemanden interessiert. Das haben wir sogar unter Menschen so und so weit viele Jahrhunderte gehabt, dass man anderen menschlichen Rassen im Prinzip den Personenstatus, selbst die Empfindungsfähigkeit nicht zugestanden hatte. Irgendwie muss das eine gewisse menschlicher Zug der Arroganz sein, irgendwie, der sich so relativ gut hält.
Ja, wir hätten uns vielleicht Philosophen hierher einladen sollen.
Wer hat hier alles Philosophie irgendwo im Neben- oder Hauptfach?
Ich hatte in der Schule mal ein bisschen.
Hey, unser Experte.
Ja, super, super, Wahnsinnsexperte. Okay, wir hatten jetzt ein bisschen was über Matrix. Wir hören uns zumal noch ein Lied aus dem Matrix-Soundtrack an, und zwar Wake Up von Rage Against the Machine. Ja, ihr hört Radio Free FM und wir sind Def Radio. Was ihr gerade gehört habt, war aus dem Soundtrack von WALL-E, nämlich Put On Your Sunday Clothes und 2815 Anno Domini. Ja, wir spielen heute ausnahmsweise keine freie Musik. Das bedeutet leider für diejenigen von euch, die sich den Podcast gerade anhören, ihr habt keine Musik. Ja, sorry dafür. Beim nächsten Mal gibt's wieder Musik. Aber
ihr seht ja die Playlist und ihr könnt euch diese ganzen Alben ja kaufen und dann die richtigen Stücke, was weiß ich, währenddessen so spielen und so.
Genau, also wir auf unserer Website www.devradio.de, das schreibt man devradio.de, gibt's auf der Seite zu dieser Sendung Rebellion der Maschinen die komplette Playlist. Da könnt ihr euch die anschauen. Ja, wir reden über Rebellion der Maschinen. Und vielleicht sollten wir kurz zusammenfassen, was wir bisher alles hatten, oder? Wir haben angefangen mit Matrix, die Menschen versklavt haben, um Energie zu haben, nachdem sich die Sonne verdunkelt hat und sie nicht mehr auf die Sonnenenergie zurückgreifen konnten. Wir hatten Battlestar Galactica, wo ich eigentlich noch gar nicht so genau weiß, warum das passiert ist.
Wie es zum Konflikt kam.
Ja.
Also eine Sache ist wahrscheinlich klar, wir haben durchweg eigentlich durch diese ganzen Geschichten, dass die Menschheit eigentlich irgendwo die Maschinen nie irgendwo wo anerkennen. Wir haben hier hochgezüchtete intelligente Wesen in dem Sinne, aber die sogar eine Personalität oder wie nennt man das, eine Persönlichkeit entwickeln, und man gibt ihnen nicht den Status der Person. Sie haben keinerlei Rechte, sie sind im Prinzip im Status von Sklaven. Man droht sie irgendwann auszuschalten, sprich Selbsterhaltungstrieb und solche Dinge. Sprich, man kommt von daher schon zu gewissen Konflikten, die man irgendwo mal nachvollziehen könnte in dem Sinne. Das ist natürlich die Frage, inwieweit muss ich meinen Toaster jetzt irgendwelche Rechte einräumen?
Ja,
ja, da haben wir selbst noch über, wenn er ein Lauflicht hat.
Wir haben noch über Terminator und über iRobot gesprochen, wo eben ein Computer Selbstbewusstsein, Self-Awareness erlangt. Wie übersetze ich das eigentlich? Weil Selbstbewusstsein ist ja eigentlich...
Ein eigenes Bewusstsein?
Ein eigenes Bewusstsein, ja. Bei Battlestar gibt es ja noch einen anderen Aspekt, nämlich das Religiöse. Nämlich die Maschinen...
Das haben wir ganz vergessen.
Ja, die Maschinen da glauben an Gott.
Glauben an einen Gott.
Die glauben an den einen wahren Gott und die Menschen glauben an viele Götter, die aber Schwächen haben und an die eigentlich auch nicht mehr alle so streng glauben. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Die Menschen sind da nicht so sich einig. Also auf manchen Planeten ist man da ein bisschen strenggläubiger, auf also anderen...
Die sind sich auch nicht so einig. Die Silence sind auch mehr oder weniger religiös.
Ja, vielleicht sollten wir kurz nochmal erwähnen, das ist nicht unsere Erde, auf der das spielt. Und das stammt auch nicht von unserer Erde, die Menschen dort. Sondern das sind 12 Kolonien.
Irgendwo gibt es eine Heimatwelt und die hat dann irgendwo eine weltraumfahrende Bevölkerung dann gehabt und die haben dann auf verschiedenen Planeten Kolonien gegründet. Insgesamt 12 davon sind irgendwie in der Gegend erreichbar und näher bekannt und haben sich auch irgendwie zu Nationen zusammengeschlossen oder haben einen Vertrag miteinander. Also sprich, mit diesen anderen 11 ist man jeweils irgendwo in Kontakt, treibt Handel und dergleichen. Aber es gibt wohl auch noch andere Welten, die von Menschen bevölkert zumindest mal waren. Es gibt da eine sagenumwobene Welt namens Kobol, von der man wohl mal herstammte, aber wohl auch nicht ursprünglich.
Und eine sagenumwobene 13.
Kolonie. Ja, aber an die glaubt eigentlich keiner.
An die glaubt keiner. Die heißt Erde. Ganz, ganz seltsamer Name.
Ganz komischer Name. Und ja, eben der Rest der überlebenden Menschheit macht sich dann eigentlich auf die Suche nach dieser Erde, ne?
Naja, eigentlich aus Verzweiflung, weil sie nichts anderes haben und weil in diesem Fall Commander Adama unbedingt meinte, sie brauchen etwas, an das sie glauben und hoffen könnten.
Ja, und die Menschen auf diesen 12 Kolonien, der größte Teil glaubt eben an die Götter. Also es gibt viele verschiedene Götter.
Sehr interessante Ähnlichkeiten eigentlich zu unseren griechischen Göttern. Es gibt einen Zeus, es gibt einen Apollo, es gibt einen Sagittarius, eine Aphrodite, eine Athena und dergleichen.
Ja, und dann gibt es manche Leute, die glauben an den einen Gott. Und
der 13. Gott im Prinzip, der sagt, er ist aber der einzig wahre Gott und die anderen seien im Prinzip nur falsche Götter.
Ja, und das ist aber nicht so gern angesehen unter den meisten Menschen. Und eben aus diesen Menschen, die an diesen einen Gott glauben, aus diesem Kreis heraus, ja, bilden sich dann irgendwie die Cylons. Und auch die Cylons glauben an den einen wahren Gott.
Um genau zu verstehen, wie das wieder zustande kommt, muss man fast schon mehr als eine Serie wieder nur sehen. Ein bisschen klarer wird das eigentlich nachher durch diese Folge, aber Vorgängerserie Caprica irgendwo, in der im Prinzip gerade solch ein Avatar, aus denen wahrscheinlich nachher die Zylonen herstammten, von jemandem abstammt, der halt, was weiß ich, dieser Religion angehörte.
Aber das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt von Battlestar.
Katja, kannst du ein bisschen direkter ins Mikro sprechen? Vielleicht, wenn du es ein bisschen zu dir drehst, funktioniert das. Ja,
also das finde ich ist ein sehr interessanter Aspekt von Battlestar Galactica, weil in sehr vielen Science-Fiction-Serien und Büchern ist es eigentlich, dass die Religion eher außen vor gelassen wird und dass eigentlich man vielleicht eher davon ausgeht oder ging, dass es eher eine atheistische Welt sein wird.
Ja, oder
in Battlestar wenn,
dann ist es die Seite der Guten, der Menschen oder was weiß ich, die religiös sind und deswegen überleben und deswegen auch das Recht haben, gegenüber diesen atheistischen Maschinen oder was weiß ich, überleben zu dürfen oder was weiß ich.
Hier wird das irgendwo behandelt tatsächlich, dass die Menschen religiös sind und die Maschinen eben atheistisch und das ist da so ein Konflikt?
Nicht so sehr behandelt, aber
ich weiß nicht, ob bei jetzt bei den Science-Fiction, aber bei anderen Sachen wie Vampirfilmen, Zombie und dergleichen, da ist es immer so, also diese anderen Horrorfilms oder was weiß ich, da ist es immer so, dass der einen guten Lebenswandel hat, der selbst makellos war, was weiß ich, die eigentlich als einzige das Recht hat, nachher auch noch am Leben zu bleiben. Während die ganzen, die jetzt böse Dinge tun, sündig geworden sind oder was weiß ich, die sterben alle.
Ja, Vampirfilme sind tatsächlich nicht so weit entfernt von diesen ganzen Science-Fiction-Maschinenfilmen.
Nee, machen wir weiter.
Ja, aber das ist jedenfalls bei Battlestar ist es halt so, dass dann wirklich tatsächlich mal, dass die Maschinen wirklich einen Glauben haben, ist da, glaube ich. Also zumindest das Erste, was ich kannte, was jetzt das so ausführlich behandelt und thematisiert.
Ja, das ist auch das Einzige eigentlich, was mir bekannt ist.
Und eine weitere Sache im Prinzip, das ist gerade umdrehen. Bei uns ist im Prinzip der eine Gott eigentlich das, was sehr weit verbreitet ist. Und zumindest in dem Kreis derer, aus deren Kulturkreis dieser Science-Fiction hervorging, also USA, Europa vielleicht noch, da ist das die verbreitete Religion und die anderen Religionen, die vielleicht auch noch sowas wie Viehgötterei oder so erlauben oder was weiß ich, die sind eher uns fremd und hier ist es gerade alles umgedreht.
Ja, witzig ist ja eigentlich das Ende der Serie, also wenn es Leute gibt, die die Serie sich anschauen möchten, jetzt vielleicht kurz weghören, aber man kann das ja verschieden auslegen, aber man kann es so interpretieren, dass praktisch wir Menschen hier heute von den Zylonen und den Menschen eben der 12 Kolonien abstammen.
Zumindest, das ist bei der alten Galactica-Serie so einer der Prelogs, was weiß ich, wenn sie so die Vortexte nachher haben, manche glauben, dass das Leben hier da draußen begann und dass heute noch da draußen Stämme der Menschen leben und um ihr Leben kämpfen, weit, weit weg zwischen den Sternen.
Das ist schön. Ja, spielen wir nochmal Musik. Und zwar, beziehungsweise bevor wir Musik spielen, ich möchte nämlich Musik von Tron spielen und über Tron haben wir noch gar nicht geredet.
Das müssen wir ändern.
Das müssen wir ändern. Und zwar, ja, worum geht's in Tron? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Den alten oder den neuen?
Das ist nicht den die neue gleiche ist, ich, noch nicht Geschichte?
Nein. Der neue scheint nach den Trailern zu urteilen tatsächlich eine Fortsetzung zu sein.
Ah.
Also okay. Wer ins Kino geht, bitte den alten nochmal so als Vorbereitung angucken.
Also es geht da eben auch um einen Computer, der ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und ja.
Ja, und der will dann, also der denkt, er ist tausendmal, also er kann Sachen tausendmal schneller berechnen als die Menschen und deswegen sieht er ist geeigneter, um die Menschheit irgendwie zu führen und will auch Militär und zu übernehmen. Und aber es ist auch viel Machtgier noch dabei. Und er versklavt auch viele Computerprogramme und schafft auch seine eigenen Soldaten. Aber in einer Art Cyberwelt.
Also eigentlich sehr menschlich, weil hier haben wir das ja auch andauernd, dass es Leute gibt, die meinen, sie können etwas viel besser als alle anderen, deshalb müssen die anderen versklavt werden, damit sie eben sich und andere nicht schaden.
Wir nennen das Politik und Regierungen und so.
Was passiert denn in Tron?
Also da wird dann ein echter Mensch sozusagen durch so eine neumodische Digitalisierungskamera in diese digitale Welt hineingeschleust.
Ist die Kamera vom Menschen designt, oder?
Ja, das ist vom Menschen designt, okay. Ja, so eine Art Laser. Und dadurch wird dieser Mensch kommt dann in diese digitale Welt regiert von diesem Master Control. Und dann geht es halt darum, dass er versucht, dieses Master Control zu besiegen und die ganzen Programme zu befreien und diesem Master Control Einhalt zu gebieten.
Wobei eine der Besonderheiten hier ist, dass man einerseits so einen Scanner hat, im Prinzip um einen Avatar in dieser virtuellen Welt zu erzeugen, gleichzeitig aber tatsächlich zumindest zeitweise dieses körperliche Dasein auf der anderen Welt, in der realen Welt im Prinzip aufgelöst wird. Das kann dann tatsächlich irgendwann später wieder hergestellt werden, aber man kann tatsächlich nicht in beiden Welten gleichzeitig sein. Von dieser These ist man in anderen Serien später mal wieder weggegangen. In Tron, was weiß ich, ist das eigentlich ein sehr zentrales Thema, weil man dann eben tatsächlich aus der Realwelt verschwindet.
Naja, eigentlich verschwindet man ja auch in Matrix, wenn man sich in der Matrix befindet. Der Körper ist zwar irgendwie da, aber man kann nichts mit ihm anfangen. Und wenn man in der Matrix stirbt, stirbt man in der realen Welt auch. Und wenn man in der Matrix irgendwie gefangen bleibt und nicht mehr rauskommt, dann ist man eben nicht mehr in der realen Welt, sondern eben nur noch diese leere Hülle der Körper. Irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen angepasst, eine angepasste Sichtweise dieser Sache eben, dass es doch noch da ist, aber dass man halt absolut nichts damit anfangen kann mit seinem
Körper. Wie gesagt, diese Sichten, die gibt es über die verschiedenen Serien, über die verschiedenen Filme, über die verschiedenen Science-Fiction in unterschiedlichen Ausprägungen. Wie gesagt, bei Tron ist ganz extrem, da ist richtig eine physische Trennung. Bei Matrix ist halt das Interface so tief eingreifend, dass dein Geist halt komplett von Beschlag genommen wird. Und
gut, das war das Design der Maschinen, damit sie eben alles kontrollieren
können. Ein Trennen in dem Sinne wäre auch im Prinzip lebensgefährlich oder geht nicht in dem Sinne so einfach, ohne dass ich einen Shutdown mache. Bei Caprica haben wir eine Art VR, Virtual Reality Interface, mit dem man sehr wohl jederzeit im Prinzip diesen Helm oder diese Brille abnehmen kann und sofort im Prinzip einfach aus der Welt verschwinden kann.
Das ist eigentlich vergleichbar mit jetzt schon vorhandenen 3D-Brillen oder Computerbrillen, was wir da haben.
Und das Ganze bettet sich nebenbei ein nochmal in ein paar andere Geschichten, die man so als Vorgänger der Matrix ansehen kann. Eigentlich die Idee davon, die kenne ich zumindest aus einem alten Rainer Werner Fassbinder Film namens Welt am Draht, in dem auch so eine virtuelle Welt dargestellt wird, in die man eintauchen kann und irgendwann einige der Figuren sich tatsächlich mal die Frage stellen, wenn das da so eine Welt ist, die so perfekt aussieht, dass man in der Welt nicht mehr merkt, dass man in einer virtuellen Welt ist. Wer garantiert mir eigentlich in meiner normalen, in Anführungszeichen realen Welt, dass ich nicht da auch schon in einer virtuellen Welt bin? Und so, dass wir eine Rekursion da drin haben.
Also wie in Inception zum Beispiel. Mhm.
Ja, in Inception. Awakened Existence. Ja. Existence, Capital X, Capital Z.
Also ich kenne den zum Beispiel nicht, erklären mir.
Ja, ich glaube, Matu hat den Film präsenter, denn er ist vor kurzem gesehen, oder?
Ja, okay, es fängt an mit einer Konferenz einem Vortrag, eine Vorstellung eines neuen Computerspiels. Und da ist eine berühmte Computerspieldesignerin und die Computerspiele in dieser Welt sind so entwickelt, dass man sich eben wirklich in diesem Spiel fühlt. Diese Menschen haben dann so einen sogenannten Gameport in ihrem Rücken eingepflanzt, ähnlich wie bei Matrix. Und sie befinden sich dann tatsächlich in dieser Welt. Aber es ist nur ein Spiel, also dann doch eher wieder vergleichbar mit den Computern von Caprica oder von Caprica eigentlich.
Da gibt es auch nochmal eine Buchreihe, ich glaube, die heißt Other World oder Other Land. Und da ist es auch so ähnlich, aber ich habe es nicht so weit gelesen, damit ich jetzt groß was darüber reden könnte. Aber da haben sie auch so eine Art Virtual Reality, wo sie sich auch einklinken. Da gibt es auch unter anderem Computerspiele, die dann wirklich real und echt wirken.
Ja, und dann auf dieser Vorstellung dieses neuen Computerspiels, da werden dann einige Leute aus dem Publikum auserwählt, die dann zum ersten Mal dieses Spiel testen dürfen. Und dann gibt es aber einen Anschlag auf diese Computerspieldesignerin. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann eben so, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was ist real, was ist im Spiel. Ja.
Okay, du meinst, von daher zerfließt es.
Genau, das zerfließt wahnsinnig. Das hat jetzt nicht so viel mit Maschinen zu tun. Beziehungsweise, ja, es geht eben darum, ob das wirklich so eine gute Idee ist, solche hochentwickelten Technologien zu haben, die uns dermaßen beeinflussen.
Also wie gesagt, in Welt am Draht oder auch ein Nachfolgefilm, der mal von Roland Emmerich nachgedreht ist, der hat den mal in seiner Jugend gesehen und meinte, der ist so, so toll, den muss man der heutigen Zeit wieder zugänglich machen. Dann hat er einen Film genannt namens The 13th Floor, der im Prinzip nur noch mal ein Remake ist. Da spekulieren die explizit darüber, was könnte ich denn für Kriterien finden, um irgendwo erkennen zu können, ob ich mich in einer virtuellen Welt befinde. Und die kommen dann auf solche Ideen, wenn ich zum Beispiel Fehler finde in dem Programm. Und sprich, irgendwo die Welt nicht fertig designt worden ist oder irgendwelche anderen kleinen Fehler entdecke. In der Matrix oder was weiß ich, interessanterweise immer, wenn sie irgendwelche Updates einspielen oder Dinge verändern, dass man dann zum Beispiel Déjà-vus findet in dem Sinne.
Da gibt's, es gab eine Def-Radio-Sendung über Lucid Dreaming, Lucid Dreaming heißt es. Da war ich nicht dabei, aber Hannes und Michi waren da, ich glaube noch jemand, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die auch drüber gesprochen. Wie man eigentlich jetzt erkennt, ob man gerade träumt oder nicht, weil es eben darum ging, um Träume, die man bewusst steuern kann, wo man weiß, dass man träumt.
War das nicht einfach, dass ich mich da mir zur Gewohnheit mache, genau, diese Frage mir eigentlich möglichst alle 10 Minuten zu stellen, träume ich eigentlich? Und wenn ja, was mache ich jetzt? Ist es an der Zeit, dass ich besser aufwache oder könnte ich es ausnützen, weil wenn ich Kontrolle über meinen Traum habe, dann kann ich den ja auch schön machen, kuschelig.
Ja, ja, wahrscheinlich würde das bei so Computern nicht funktionieren, weil die sind ja eigentlich so designt, dass es tatsächlich dann Wahrnehmung von außen ist, weil das ist ja Unterbewusstsein, das ich steuern kann. Naja, okay, wie gesagt, jetzt kommt Musik von Tron. Und wir sind gleich wieder für euch da. So, wir sind wieder zurück hier bei Def Radio auf Radio Free FM. Unser Thema heute ist Rebellion der Maschinen. Wie werden uns die Maschinen unterdrücken? Wann werden sie es tun?
Morgen.
Morgen, meinst du?
Ja. Zur Mittagszeit, ungefähr.
12.03 Uhr?
12.03 Uhr, ziemlich exakt, ja.
Okay.
Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass wir das nicht kommen sehen.
Es kommt morgen um 12.03 Uhr vollkommen überraschend.
Ja, ungeplant.
Die Frage ist, was können wir tun?
Genau, richtig. Wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich tun können, wenn die Maschinen versuchen, uns zu versklaven oder auszurotten. Was können wir lernen aus den Filmen?
Wir können auf jeden Fall unheimlich viel lernen aus den Filmen.
Wir können vor allem lernen, dass wir es anders machen sollten, wie in den Filmen.
Richtig, das hat irgendwie nie funktioniert. Ja. Also.
Okay, das heißt, ja, was sollten wir machen? Wir sollten Hintertüren einbauen oder was schlägst du vor?
Hintertüren haben natürlich auch den Nachteil, dass man über die einbrechen kann.
Gerade mit Hintertüren wird es wahrscheinlich dann passieren, weil dann steht im Endeffekt irgendeine Regierung oder irgendein böser Mensch dahinter und nützt die Hintertür aus und will die Welt regieren.
Wo meinst du jetzt Hintertüren? Hintertüren im Raum? In deinem Haus? Oder Hintertüren in der Programmierer?
Er meinte natürlich im Haus.
Natürlich. Ja, was wird denn gemacht? In Battlestar kommt es ja zum Krieg zwischen den Cylons, den Zylonen und den Menschen.
Mir fällt gerade ein, dass Balta einmal versucht hat, einen Zylonen, also so einem Kron-Zylonen, seine Religion versucht hat zu erklären und ihn zu bekehren. Vielleicht ist das auch ein ganz nettes Konzept. Leider ist dieser Zylon nachher vollkommen unabhängig gerade niedergeschossen worden oder bei irgendeinem Explosionsanschlag, was weiß ich, nachher zerstört worden, so dass leider wir nie herausgefunden haben, ob es geklappt hätte.
Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Aber stimmt, als er auf dem Zylonen Motorschiff war, hat er mit seiner Wache versucht zu diskutieren über Religion oder wie
richtig,
war das?
Richtig, richtig, genau. Mit so einem Krummzylonen halt. Eine weitere Strategie wäre natürlich, seine Gegner umzuprogrammieren, wie das zum Beispiel dauernd in Terminator geschieht, beziehungsweise in Sarah Connor Chronicles. Wobei es nie so ganz klar ist, wie gut das funktioniert, wie sehr vielleicht die alte Programmierung mal wieder durchgeht. Vielleicht ist doch nicht so eine tolle Idee. Aber manche dieser, in diesem Fall Terminator, haben tatsächlich eine ganz tolle Figur.
Ja, Terminator was? Ich glaube, der zweite Film, da kommt ja zum ersten Mal die Terminatrix.
Ja, wobei, das ist jetzt noch ein Gestaltwandler. Das sind die ganz Extremen. Die können sich ja nur in alles verwandeln. Mhm. Das war Terminator 3.
3? Mhm. Nee, ja,
und
aber
in Sarah Connor Chronicles haben wir tatsächlich beides. Wir haben mal weibliche Chassis und wir haben mal auch diese flüssigen Modelle.
Aber in 2 gibt es tatsächlich die eine Frau, die sich, also einen weiblichen Terminator, der sich nicht verwandeln kann. Mm. Er kann seine Brüste aufblähen. Das ist die Dame, die andere Maschinen kontrollieren kann, indem sie sie anbohrt. Und
das war Nummer 3.
Das ist 2. In 3 ist dieser flüssige Typ.
Ja, das ist dieser, da ist einmal Arnold Schwarzenegger und dann ist der Kerl aus Akte X, aber noch mit Sonnenbrille. Also spätere Akte X, als Vertreter irgendwie für Mulder, glaube ich, oder?
Okay, ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Also wir können sie umprogrammieren versuchen, aber das ist ja praktisch schon.
Wir brauchen natürlich direkten Kontakt. Wir müssen mal, gerade bei den Terminator-Modellen, die haben so, wenn du das richtige 2-Euro-Stück hast, was weiß ich, so eine Kerbe im Kopf, die man aufschrauben kann und dann kommt man an den Hauptprozessor. Den muss man irgendwie an seinem PC genügend anschließen und dann kann man versuchen, an die Programmierung ranzukommen. Dann muss man das natürlich wieder einsetzen und hoffen, dass es geklappt hat und dass er nicht zwischendrin deinen Computer und dein Modem übernommen hat.
Ja, dann ist eben die Frage am Ende, wissen wir, woher dieses Bewusstsein gegen die Menschen kommt? Ist das irgendwie, wissen wir, was wir da angreifen müssen? In Terminator versuchen sie Skynet auszuschalten, indem sie eben diese Skynet-Basis angreifen. Das ist
Skynet-Entwicklungszentrum.
Ja, richtig. Das ist im vierten Teil, gell?
Nein, das ist im zweiten machen sie, sind sie irgendwo bei diesem Forschungszentrum.
Ach so, ja, das ist aber, das ist ja, bevor Skynet überhaupt online geht, versuchen sie schon die Entwicklung von Skynet zu verhindern. Aber das im
bringt
vierten Teil
uns auf eine weitere gute Überlebensstrategie, Zeitreisen. Geh in die Vergangenheit und versuche das Problem von vorne her aufzuräumen.
Ja, aber was, wenn Zeitreisen erst viel später erfunden werden, wenn
dann
es schon zu spät ist?
Dann musst du warten, bis du dort bist und dann irgendwie an so ein Terminal kommen.
Okay, das ist das Problem bei Terminator. Bei Battlestar Galactica wissen wir gar nicht, was eigentlich zu tun ist. Da versuchen eigentlich nur noch die Menschen zu überleben und zu flüchten, zu fliehen.
Ja, hier wäre eine genügende diplomatische Verhandlung gar keine schlechte Basis.
Oder man kann mit den Maschinen reden, das ist, ja.
Eine ganz neue Idee, auf die ist bisher keiner gekommen hier in dieser Runde.
Ja, in dieser Runde nicht. In Battlestar sind sie irgendwann drauf gekommen.
Hat es geklappt?
Nein.
Man hat auch mal versucht, eine gemeinsame Gesellschaft aufzubauen. Da war immer so die Streiterei, unter wessen Führungsherrschaft geht die jetzt. Also auf Neukaprika ging das mal unter Führungsherrschaft der Zylonen. Aber immer natürlich mit der Unterschrift des gegenwärtigen Präsidenten.
Ja. Die erzwungen wurde durch vorgehaltene Waffe.
Das ist ein kleines, lästiges Detail.
Ja, und sonst? In Existence ist es interessant, weil es gibt ja so Sachen wie Waffenscanner oder so. Weiß nicht, jetzt an Flughafen werden überall Nacktscanner getestet, um rauszufinden, ob jemand Waffen bei sich trägt. Und sowas wird natürlich auch weiterentwickelt. Solche Sachen kommen in den Filmen kaum zur Sprache.
Aber überhaupt mangelt es den meisten Filmen solche Fragen wie Datenschutz, Security oder dergleichen näher mit zu behandeln. Das scheint irgendwie nie jemand richtig zu interessieren. Immerhin in Battlestar Galactica reden sie mal über Firewalls.
Ja, Daten würde ich nicht so, muss ich widersprechen. Wenn ich mir jetzt Minority Report anschaue, da geht es ja schon irgendwie darum, dass es eben Leute gibt, denen es nicht passt, wie sie überwacht werden.
Eigentlich ist es ihnen ziemlich egal, bis sie das erste Mal in die Situation kommen. Und dann wechseln sie plötzlich mal die Seiten. Also vorher die ganze Zeit Jäger gewesen und auf einmal, was weiß ich, stellt man fest, dass es gar kein so großer Vorteil ist, wenn es überall werbemäßige Augenscanner gibt, die, was weiß ich, dir in die Augen leuchten und dich daran identifizieren, um gezielte Werbung auf dich zu schalten. Kann das natürlich eine Überwachungsbehörde ebenfalls dich darüber tracken.
Ja, und in Existence, da ist es so, dass Leute Waffen verwenden, die aus menschlichen Teilen gebaut sind, um an solchen Waffenscans oder Durchsuchungen vorbeizukommen.
Das heißt, gerade was die Überwachungscenter oder Methoden angeht, scheinen Implantate eine gute Überlebensstrategie zu sein. Also in Minority Report hat einer seine Augen auswechseln lassen gegen die eines anderen nicht so registrierten oder und in Existenz offensichtlich werden körperliche Waffen eingesetzt, die man nicht mehr so richtig vom Körper unterscheiden kann.
Beziehungsweise eben Waffen, die aus Tieren gebaut sind oder so.
Zähne als Munition.
Ich weiß nicht mehr genau, welcher Film war das. Ich glaube, das hatte nichts mit Robotern zu tun. Da hat es tatsächlich mal einer gemacht, dass er eine Art Waffe gebaut hat aus Seife.
Ah, das ist doch auch mal eine Idee.
Die geht natürlich auch tatsächlich durch jeden Scanner durch.
Ja, würde ich mal erwarten. Die darf man sogar mit ins Flugzeug nehmen, wenn sie nicht zu flüssig ist.
Richtig. Das sind jetzt unsere neueren Gesetze, die alle unheimlich wichtig und sinnvoll sind.
Stimmt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei Battlestar Galactica, wenn die Leute so von Planet zu Planet oder von Schiff zu Schiff reisen, gibt es nicht so die Sicherheitsbestimmungen, wie das bei uns jetzt so am Flughafen ist. Wundert mich eigentlich.
Also mittlerweile habe ich irgendwo auch schon mal eine Folge mit Flughafen, also und entsprechenden Sicherheitsleuten und was weiß ich gesehen, und also das fällt nur meistens so ein bisschen im Hintergrund.
Ja.
Übrigens ist es eine ganz schlechte Strategie, eine Bombe irgendwo zu platzieren, sie nicht zu sprengen, sondern einfach liegen zu lassen, nicht richtig scharf zu machen, weil die trägt dann natürlich noch deine Fingerabdrücke.
Ja.
Also hier bitte strategisch gut überlegen, was man tut. Hört uns hier irgendjemand zu?
Die Polizei, die jetzt hört, dass wir gerade Tipps zum Bombenbau geben.
Ich bin nicht da.
Ja, wir haben 3:05, das heißt, unsere Zeit ist gleich abgelaufen.
Bevor oder nachdem die Polizei kommt?
Bisher ist sie noch nicht da, aber gleich kommen unsere Nachfolger. Nehme ich mal an, das ist Alternative Crash. Und ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier mal unsere heutige Death Radio Sendung. Ihr könnt fast alle unsere Sendungen runterladen auf unserer Website www.defradio.de. Dort gibt es auch die Playlist zur heutigen Sendung. Und ja, zum Abschluss spielen wir euch noch kurz etwas Musik, und zwar Edge of the World, von Wargames. Okay, wir verabschieden uns für heute. Ja, bis in 2 Wochen wieder. Dann wieder mit freier Musik, die dann auch im Podcast zu hören sein wird. Bis bald. Tschüss von Def Radio.